Wir schliessen heute unsere dreiteilige Gottesdienstserie Morgenrot ab. Ein letzter, vorläufig letzter Blick in die Offenbarung, wo wir miteinander hineinschauen wollen. Und bevor wir heute das siebte Kapitel, mit dem machen wir dann hier für den Moment einen Schluss, anschauen, machen wir zuerst einen Blick zurück. Woher kommen wir jetzt eigentlich, bevor wir hier einsteigen? Das Buch Offenbarung, das ist ja schon ein besonderes Buch. Eines von den eher besonderen in der Bibel, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, es gibt einige, die können Stunden, wahrscheinlich tagelang sich drin vertiefen und forschen und überlegen und Pläne machen. Die gehen da richtig auf. Und ich vermute, es gibt auch einige da, die würden sagen, ja, mit dem kann ich gar nicht so viel anfangen eigentlich. Ich lese lieber andere Sachen, da wird es mir wärmer als bei der Offenbarung. Vermutlich gibt es auch bei uns beides. Die Offenbarung war ursprünglich einfach zuerst mal ein Brief. Ein Brief für Christen. Und zwar so gegen das Ende vom ersten Jahrhundert nach Christus. Und der Brief soll die Christen ermutigen, weil die haben eine sehr herausfordernde und schwierige Lebenssituation gehabt damals. Und trotz dieser schwierigen Lebensumstände hat der Brief ihnen eine neue Hoffnung geben. Und zwar hat Jesus dem Autor, dem Johannes, ein ganz besonderes Erlebnis gegeben. Vor zwei Wochen habe ich so eine Art Kinoerlebnis genannt. Johannes hat da vieles gehört und gesehen und hat irgendwie probiert, das irgendwie in Wort zu fassen, sodass er dann einen Brief schreiben konnte. Es kommt uns sehr viel Bildhaftes, sehr viel Symbolisches in dem Brief entgegen. Und letzte Woche hat Manuela mit uns Kapitel 6 angeschaut. Und ja, der Johannes hat hier eine Welt gesehen, eine Welt, wo sehr viel Leidvolles drinnen ist. Und ich glaube, das können wir auch relativ klar aus der Offenbarung sehen und erkennen. Es wird auch nicht einfach, je länger es mit der Menschheit weitergeht, desto besser. Die Offenbarung beschreibt uns viele traurige und teilweise wirklich auch schreckliche Sachen. Sachen, die in der Weltgeschichte schon passiert sind. Und Sachen, die auch weiterhin passieren. Jesus selber hat uns Manuela erzählt, hat es mit Wehen verglichen. Es kommt immer wieder und es wird auf Dauer gesehen immer stärker. Und vorher haben wir aber Kapitel 5 miteinander, angeschaut, vor zwei Wochen. Und da haben wir eine ganz wichtige und ganz zentrale Stelle miteinander angeschaut, um das Buch Offenbarung überhaupt ein bisschen zu verstehen. Das Leidvolle, das Böse auf dieser Welt wird nicht das letzte Wort haben. Am Ende wird all das Negative von dieser Welt nicht die Oberhand gewinnen. Am Ende wird sich das Gute durchsetzen. Vielleicht sind einige dabei gewesen, der erinnert euch daran, der Johannes hat gehört vom Eloi, vom Löwe von Juda, der am Ende dann eben siegen wird und sich durchsetzen wird. Es ist eine bekannte alttestamentliche Beschreibung für den Messias, der das Böse dann eben besiegt. Das hat er gehört, der Johannes. Gesehen hat er aber nicht einen Leu, sondern ein geschlachtetes Lamm, das aber lebt. Ein Bild dafür, dass Jesus Christus mit seinem Leiden und seinem Sterben am Kreuz, seinem Tod, aber dann auch mit seiner Auferstehung, alles Entscheidende da hat, damit am Ende das Gute gewinnt und eben nicht das Böse siegt. Also Kapitel 5 macht ganz deutlich, das Entscheidende ist schon gemacht, ist schon längst passiert. Jesus steht höher als alles andere, vielleicht erinnere ich an das Bild, das Manuela da aufgezeichnet hat am letzten Sonntag. Der Thron steht über all dem Schlimmen und Traurigen, wo ist oder noch kommt. Jesus steht höher als alles andere. Und Jesus wird nicht mit Gewalt das Böse besiegen, sondern mit einer aufopfernden Liebe, mit einer revolutionierenden Liebe. Und trotzdem passiert auch seither, nach der Auferstehung von Jesus, passieren traurige Sachen, viel Leid und auch viel Katastrophe. Und auch gerade wieder in diesen Tagen, auch jetzt in der Schweiz haben wir es ja gelesen, von diesen Unwettern, wo Menschen gestorben sind oder noch vermisst werden. Es passieren noch heute traurige Sachen. Und in dem Kapitel 6, das wir mit Manuela angeschaut haben, mit diesen Siegeln, wird beschrieben, dass auch noch einiges kommt. Und die grosse Frage zum Ende des 6. Kapitels ist dann, Vers 17, wer kann da denn überhaupt noch bestehen? Oder je nach Übersetzung steht da, wer kann das überhaupt überleben? Bei all dem Traurigen, bei all dem Schlimmen, was da noch passiert. Wer kann da überhaupt noch bestehen? Und an dieser Stelle kommt jetzt noch, bevor dann bei der Aufzählung von Johannes das letzte, siebte Siegel geöffnet wird, eine Unterbrechung. Johannes unterbricht seine Erzählung von den Siegeln und macht einen ganz spannenden Einschub. Und da starten wir jetzt heute in das Kapitel 7. Und denken wir daran, wenn wir jetzt hier miteinander einsteigen, wir sind immer noch in dem sehr bildhaften, in der sehr bildhaften Erzählung vom Johannes, vom Johannes. Immer noch von dem Kinoerlebnis, wo er probiert hat, in möglichst verständliche Worte zu packen. Und da steigen wir ein, Kapitel 7, Vers 2 bis 8. Da sagte Johannes, dann sah ich im Osten einen anderen Engel heraufsteigen. Er hielt das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand und rief den vier Engeln, die die Macht bekommen hatten, auf dem Land und auf dem Meer Verwüstungen anzurichten, mit lauter Stimme zu. Verwüstet das Land und das Meer noch nicht. Richtet an den Bäumen noch keinen Schaden an. Erst müssen wir denen, die unserem Gott dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Daraufhin wurde mir die Zahl derer genannt, die das Siegel erhalten sollten. Es waren 144.000 Menschen aus allen Stämmen Israels. 12.000 aus Juda, 12.000 aus Ruben und so weiter. Jetzt geht er da ein, jeweils 12.000 aus jedem Stamm. 144.000 Menschen bekommen ein göttliches Siegel. Reden wir zuerst mal kurz über das Siegel. Hat was? Exemplar mitgebracht. In der damaligen Zeit, wo der Brief geschrieben worden ist, war ganz normal, dass es Sklaven gibt. Heute bei uns zumindest ein bisschen anders oder auf eine andere Art, aber damals war das üblich. Und es war damals normal, dass ein Sklavenbesitzer seine Sklaven eben sogenannt versiegelt hat. Das Gleiche war auch mit Soldaten gewesen, und zwar von ihrem vom militärischen Vorgesetzten, vom Feldherr oder so, wo das war, die haben auch ihre Soldaten versiegelt. Jetzt, was heisst das? Was ist da passiert, wenn Sklaven oder Soldaten versiegelt worden sind? Konkret heisst das, ihnen ist ein Zeichen eingeritzt worden. Man könnte so sagen, so eine Art Tätowierung ist gemacht worden. Ein Zeichen, ein unauslöschliches Zeichen. Der Sklave, oder je nachdem der Soldat, das ist für alle Zeit klar gewesen, er ist Eigentum von dem Sklavenbesitzer oder von dem militärischen Oberhauptmann oder wie auch immer das dann war. Es war klar gewesen, der gehört dem Mann, dem Besitzer. Also das Siegel hat zum Ausdruck gebracht, die Person ist mein Eigentum. Man hat sofort erkannt, ah ja, der gehört dem Besitzer. Und gleichzeitig war das Siegel auch eine Schutzerklärung. Das Siegel hat nämlich zum Ausdruck gebracht, wenn der Mensch jemanden antastet, dann tastet er auch den Besitzer an. Also wenn irgendjemand dem Sklave oder dem Soldat irgendetwas tut, dann kommt er es mit dem Sklavenbesitzer oder mit dem Obermann vom Militär zu tun. Also gleichzeitig, neben Eigentum, ist so ein Siegel auch ein Zeichen, ein Schutzzeichen gewesen. Ich glaube, was uns der Text hier sagen möchte aus der Offenbarung, ja, es passieren seit Anfang an schlimme und traurige Sachen, die viel Leid mit sich bringen. Das ist eine Realität. Und es ist auch eine Realität, dass auch in Zukunft noch viel leidvolle Sachen passieren werden. Aber, und das ist jetzt eben ganz ein dickes und grosses Aber, was wir hier lesen dürfen, Gott selber stellt sich vor seine Leute. Auch Menschen, die Jesus nachfolgen, gell, auch die erleben Schwieriges und Herausforderndes. Die sind da nicht ausgenommen. Und auch sie werden vor Katastrophen nicht verschont. Aber Gott schützt vor dem Bösen. Und das bestätigen auch andere Texte im Neuen Testament. Einen habe ich mitgebracht, zum Beispiel Römer 8, Vers 38 bis 39. Da steht, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das Kapitel 6 von letzter Woche, das beschreibt uns mit diesen Siegeln schwierige und schlimme Sachen. Aber all diese Sachen, die können uns nicht von Gott trennen. Gott selber stellt sich schützend vor uns. Und darum dürfen wir im Blick auf die Zukunft und schon auf die Zukunft, wo morgen anfängt, dürfen wir eigentlich total ruhig und gewiss sein. Nichts und niemand kann uns aus der Hand Gottes reissen. Die Gewissheit, die dürfen wir haben. Egal, was das Leben macht, egal, was das Leben um uns herum tut. Egal, wenn ich das so sagen darf, auch gerade, was du für Schwierigkeiten vielleicht momentan erlebst. Egal, was deine aktuellen Herausforderungen in diesem Leben sind. Und mögen sie noch so gross und noch so schwer und vielleicht für den Moment noch so unerträglich sich anfühlen, es gibt nichts und niemand, der dich trennen kann von dieser Liebe von Gott. Solange wir uns an Jesus festhalten, kann uns nichts und niemand von ihm trennen. Und klar, jetzt wenn wir über diesen Text hier reden, in der Offenbarung, dann kommen wir nicht darum um, dann müssen wir auch kurz über die 144.000 miteinander reden. Ja, der erste Predigt erzählt, die Offenbarung ist voll von Zahlensymbolik. Wir finden hier die bedeutungsvolle Zahlen. Wir finden die Zahl 12, wir finden das Quadrat von 12, das könnte man jetzt alles auch interpretieren und deuten, ganz spannend. Wir finden hier auch die Zahl 1000, wo der Inbegriff ist für eine grosse Menge zum Beispiel. Könnte man... Ich möchte euch etwas sagen, wichtig, glaube ich, zum Wissen für uns an dieser Stelle ist, die Zahl, die Aufzählung von Zahlen, so wie das hier beschrieben ist, das hat bei den Menschen damals, bei den ersten Lesern, sofort etwas ausgelöst. Sie haben gewusst, ah, okay, das ist eine militärische Aufzählung. Weil auf diese Art hat man militärische Aufzählungen gemacht, so militärische Volkszählungen. Das muss damals für alle klar gewesen sein, wenn sie das so gelesen oder gehört haben. Da hat man über eine Armee geredet, wenn man so eine Aufzählung gemacht hat. Jetzt denken wir noch mal kurz das Kapitel 5. Ihr wisst noch, das mit dem Leu und mit dem Lamm. Der Johannes hat gesagt bekommen, dass der grosse Leu von Judas das Böse von der Welt überwunden hat und das Böse besiegt hat. Der Leu von Judas, eben ein Bild für einen militärischen Eroberer. Und gesehen hat er nicht den Leu, sondern das geschlachtete Lamm, das lebendig ist. Mit dem Background gehen wir wieder zurück in unser Kapitel, Kapitel 7. Der Johannes hört hier die Zahl 144.000. Er hört hier eine militärische Einheit. Und was sieht er? Wir lesen weiter, Vers 9. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Der Johannes sieht eine riesige Menschenmenge. So viel, dass niemand sie zählen konnte. Ja, wie jetzt? 144.000 oder eine unzählbare Menge Menschen? Was denn jetzt? Ich denke, der Text möchte uns auf Verschiedenes aufmerksam machen. 144.000, das ist eine sehr konkrete, eine sehr zählbare Zahl. Gott sieht jeden Einzelnen. Kein einziger geht ihm unter. Nicht einer. Denken wir an die Geschichte vom guten Hirt, der 100 Schafe hatte, und dann bemerkt er, eins fehlt. Und was macht er? Er setzt alles daran, dass das eine gefunden wird, dass das eine zurück auf den richtigen Weg kommt. Gott bemerkt, wenn irgendwo jemand stecken geblieben ist, wenn irgendwo jemand am Leiden ist, wenn irgendwo jemand vom Weg abgekommen ist. Er sieht es, er bemerkt das. Es geht ihm nicht unter. Und gleichzeitig spüren wir aber, glaube ich, alle, dass die 144.000 kaum als absolute Zahl zu verstehen ist. Der Johannes selber sagt nachher in dem Vers, niemand konnte die Menge zählen. Und bei der Beschreibung, was das für Menschen sind, gewesen sind, da wird auch relativ schnell sichtbar, dass es da nicht um ein militärisches Heer geht. Es geht nicht um Soldaten. Die grosse Frage vom Ende vom letzten Kapitel ist gewesen, wer kann bestehen? Wer wird das überhaupt irgendwie überleben können? Jesus baut sein wunderbares Friedensreich eben nicht mit einem militärischen Heer. Es ist nicht das Heer, das einfach halt noch ein bisschen stärker ist als das Böse bisher und dann halt dann wieder eins auf den Deckel geben kann. Nein. Diejenigen, die am Ende siegen werden, die bestehen können, die überleben werden, das ist eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen von allen Sprachen und allen Kulturen. So viel, dass sie niemand hätte zählen können. Und wir merken hier bei diesem Vers passiert jetzt etwas Spannendes. Der Johannes, der schwenkt den Blick von, weg von der Welt her in den Himmel. Her zum Ziel. Wer wird das Ziel erreichen? Wer wird all das Negative von der Welt, das Böse von der Welt überstehen und am Ende von der Zeit mit Gott dürfen leben, bei Gott dürfen leben? Es sind eben keine gewaltbereite Soldaten. Es sind keine Krieger. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, die dem Lamm folgen. Es ist die sich selber aufopfernde Liebe von Jesus, die die Welt, so wie wir sie kennen, völlig auf den Kopf stellt. Die Liebe ist es, die ein gutes und ein friedliches Ende möglich macht. Dank ihm wird das Leben in völligem Frieden und in Harmonie möglich sein. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil, oder je nach Übersetzung die Rettung, kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Jetzt haben wir hier das Bild von diesen weißen Kleidern. Zum Glück war ja gestern die Soli. Darum habe ich hier etwas Kleines mitgehen lassen. Wir sind selbstverständlich sind wir dabei gewesen gestern als Familie. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Das war jetzt unser zweiter. Und ich muss sagen, es ist schon sehr krass und eindrücklich, wenn Hunderte von Kindern, von Jugendlichen und auch Erwachsenen miteinander komplett von Kopf bis Fuß in Weiss umeinander marschieren. Oder ja, marschieren, sie laufen ja dann. Oder wenn sie dann auf der Wiese ein Tänzchen machen. Oder wenn man per Videoübertragung in das Zelt sieht und sieht, wie die gemeinsam singen. Das hat schon etwas sehr, sehr Eindrückliches. Ein paar Vers später hier werden die weißen Kleider in dem Kapitel nochmal aufgegriffen. Wir lesen Vers 13 bis 14. Weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Wie sind die Mönche zu Sieger und Überwinder geworden? Wie haben sie es geschafft, dass das Böse, das Schwierige zu überstehen? Ist es gewesen, weil das so krasse, zähe Christen gewesen sind? Weil sie es einfach geschafft haben, weil sie genug hart gewesen sind und gesagt haben, weisst du was, mir kann alles egal, ich packe es einfach. Sind das so super Christen, die zu jeder Zeit immer wissen, was das Richtige ist und immer sich richtig verhalten und immer das Richtige tun? Ich glaube, der Text da sagt das etwas ganz anderes. Und das ist mir ganz wichtig, der Ton von dem Satz, den wir gerade gelesen haben. Gell, der liegt nicht auf der Waschtätigkeit der Christen. Die Betonung, wenn man den Satz anschaut, liegt ganz klar auf dem, darf ich das so sagen, auf dem Waschmittel. Sorry für die vielleicht jetzt ein bisschen fromme Sprache. Es ist das Blut vom Lamm. Das Blut des Lammes. Das Bild für das Sterben von Jesus, für seinen Tod. Das ist das Entscheidende. Jesus hat mit seinem Sterben und seinem Tod alles erledigt, sodass wir mit all unserem Dreck kommen. Und dann werden bei ihm dort unsere Kleider gewaschen. Und gell, der Gedanke ist für uns nicht ganz so einfach. Das ist vielleicht je nachdem, wenn du das schon oft gehört hast, ist das vielleicht, ah ja, klar. Aber das ist ein schwieriges Bild, dass ein Unschuldiger sein Blut muss geben muss, dass ein Unschuldiger sterben muss wegen dir. Und wegen dir und wegen mir, das ist schwierig. Das Blut von dem Unschuldigen ist es, was unsere Kleider, die uns reinwäscht. An dieser Stelle noch ein Wort zu dieser grossen Bedrängnis, wie wir es hier lesen. Je nach Übersetzung steht in der Bibel auch Prüfung oder Drangsal. Ich denke, dass die Bedrängnis nicht nur eine einzige, zeitlich festgelegte Zeitphase ist. Ich glaube, seit ganz früh von der Menschheitsgeschichte, wenn wir in der Bibel zurückgehen wollen, seit Kain und Abel erleben Menschen grosse Bedrängnis und Katastrophen. Im Neuen Testament lesen wir an verschiedenen Stellen von vielen Bedrängnissen und von vielem Schweren wird hier geredet. Ganz konkret, zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, da lesen wir, dass schon die ersten Christen grosse Bedrängnis haben müssen erleiden. Ich möchte auch hier nochmal an den letzten Sonntag erinnern, und zwar an das Bild von der Wehe. In Zeiten der Bedrängnis hat es schon viele gegeben. Und es wird auch weiterhin noch so Zeiten der Bedrängnis geben. Und sie werden, je länger die Menschheitsgeschichte geht, auch nicht einfacher und weniger. Drum, was will uns jetzt das Kapitel 7 sagen? Ich glaube, zuerst mal das Leben für uns Menschen ist nicht leicht. Und zwar für alle Menschen. Ich glaube, das Leben ist kein Ponyhof. Und ich glaube, es wird auch in Zukunft kein Ponyhof werden. Und ich glaube auch in besonderer Weise für Menschen, die mit Jesus leben wollen, ist das Leben definitiv nicht einfach. Und ich glaube, einige auf dieser Welt erleben schon das auf eine brutale Art und Weise, wo körperlich verfolgt werden, weil sie Jesus nachfolgen wollen. Aber wir haben die total ermutigende Zusage, dass sich Gott selber schützend vor uns stellt. Er sieht uns als sein Eigentum und das dürfen wir jetzt nicht negativ falsch verstehen. Er sieht uns als seine Familie an und er setzt alles dran, um seine Familie zu schützen. Er setzt alles für uns ein. Und darum lohnt es sich, am Glauben, an dem Leben mit Jesus festzuhalten, nicht aufzugeben. Weil am Ende dieser Zeit werden wir erleben dürfen, dass wir gemeinsam gekleidet in Weiss und noch viel, viel mehr als gestern bei dem Soli dabei sind, noch viel, viel mehr in Weiss werden vor Jesus und vor Gott stehen und ihn gemeinsam dürfen anbeten. Wir lesen Verse 15 bis 16. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Jesus hat uns mit dem Brief vom Johannes eine Perspektive geschenkt. Einen kleinen, bildhaften Einblick auf das, was uns nach dem Leben hier auf dieser Welt erwarten wird. Ein Leben ganz ohne Hunger und Durst steht da. Jetzt für uns, das ist relativ klein, gell? Das haben wir ja jetzt schon. Aber wenn wir auf die ganze Welt, auf die Menschheit schauen, auf die ganze Welt, dann ist das etwas unfassbar Grosses. Ohne brennende Sonne, ohne Gluthitze, die uns oder Leben kaputt macht. Ein Ort ganz ohne Leid, ganz ohne Negatives. Wer doch ein bisschen mehr Vorfreude vielleicht wecken möchte, dem empfehle ich unbedingt, leset Kapitel 21 und 22 in der Offenbarung. Dort wird das noch mehr beschrieben, was da uns erwartet. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt bei diesem Satz aber auch über etwas ganz anderes gestoßen, nicht über Juhu, endlich dann kein Hunger und kein Durst mehr, sondern, ja gut, Tag und Nacht vor dem Thron Gottes stehen und ihm dienen. Ich weiss nicht, was das bei dir auslöst. Vielleicht denkst du, ja gut, das klingt noch anstrengend, noch langweilig. Dienen, gell, da denken wir dann eben an einen Diener, je nachdem, vielleicht noch ein bisschen negativ wie ein Sklave. Das griechische Wort, das da gebraucht ist nicht das Dienen, das für ein Herz schaffen gebraucht wird und schon gar nicht für irgendeine Sklavenarbeit schaffen. Es ist ein Dienen, das sich auf ein gottesdienstliches Dienen bezieht. Jetzt, was meint denn das, Gottesdienst, Gottesdienen? Was ist ein Gottesdienst? Es ist in der Nähe sein von Gott. Mit ihm in direkter Verbindung sein. Sprich, wir werden Tag und Nacht einfach in der Nähe dürfen sein von Gott. In unmittelbarer Nähe dürfen wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Hey, und die Perspektive, die Hoffnung, die darf unser Denken und unser Leben beeinflussen. Das darf uns prägen. Weil auf das leben wir her. Und liebe Leute, das ist nicht einfach nur irgendwie ein bisschen Zukunftsmusik. Das ist nicht ein billiges Vertrösten aufs Jenseits, wo dann alles mal besser wird. Nein, wir haben es gehabt in Kapitel 5. Mit dem Tod von Jesus und seiner Auferstehung hat das Friedensreich von Jesus ist das angebrochen. Der neue Tag hat angefangen. Und so können wir schon heute stellenweise und bruchstückweise etwas von dem sehen und auch selber erleben. So wie wenn nach einer langen, dunklen, kalten Nacht sich der Aufgang von der Sonne eben mit so einem Morgenrot ankündet. So dürfen wir wissen, das Entscheidende, dass der neue Tag hoch kann, das ist bereits passiert. Und auch wenn wir heute die Sonne noch nicht sehen, immer dann, wenn die gute und frohe Botschaft von Jesus neue Hoffnung bringt, immer dann, wenn zerbrochene Herzen verbunden werden, immer dann, wenn Gefangene frei werden, immer dann, wenn Trauernde tröstet werden. Immer dann, wenn Liebe stärker ist als Hass. Immer dann, wenn Vergebung ausgesprochen wird. Immer dann, wenn Gerechtigkeit siegt. Immer dann, wenn Sachen, die kaputt gegangen sind, wieder ganz und heil werden. Immer dann, wenn Traurigkeit und Hoffnung eine neue Perspektive bekommt. Immer dann wird etwas von dem kommenden Friedensreich von Jesus sichtbar und spürbar. Und das hat Kraft. Das hat eine unglaubliche Kraft. Eine Kraft, die viel stärker und viel mächtiger ist als jeder Terrorist und alles Böse zusammen. Das ist das Morgenrot von dem neuen Tag, der abgebrochen ist. Zum Abschluss möchte ich noch den letzten Satz von dem Kapitel 7 uns vorlesen. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird dir Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Ich glaube, der letzte Satz, der wird uns, wo wir jetzt heute aber noch nicht am Ziel sind von unserer Lebensreise, direkt Augen öffnen, wie wir uns jetzt verhalten sollen. Vielleicht haben das gemerkt, der letzte Satz der erinnert ganz stark an Psalm 23. Und ich glaube, genau das ist es, was unsere Aufgabe ist heute. Wir dürfen uns Tag für Tag positiv und zuversichtlich jeden Tag angehen. Weil wir dürfen uns und wir wollen uns an dem guten Hirt dranhängen. Er lädt uns ein und sagt, hey, komm mit mir, ich nehme dich an die Hand. Und auch wenn wir teilweise Schwieriges erleben, wenn wir grosse Herausforderungen haben in unserem Leben und vielleicht werden die auch nicht kleiner, vielleicht werden die sogar noch grösser. Es werden dunkle Täler kommen. Aber Jesus verspricht uns, dass er uns in die Hand nimmt und uns durch die Täler durchführt und uns ans Ziel bringt. In Jesus haben wir einen Hirt, der uns den ganzen Weg bis zum Ende führen und begleiten möchte. Ich möchte zum Abschluss von dieser Predigt jetzt genau diesen Psalm lesen und das ist dann auch der Einstieg in die Lobpreiszeit, wo wir miteinander in das Lob mit einsteigen wollen, wo in der Offenbarung schon erzählt wird, wo Menschen von allen Nationen, ganz viele, unzählbare viele Menschen Jesus anbeten. Und wir dürfen ein bescheidener kleiner Teil sein, der da mitmacht. Wenn du magst und kannst, dann steh doch für den Psalm auf und wenn ihr dann mögt, dann dürft ihr gleich stehen bleiben für die Lobpreiszeit. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Amen.